Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Malte Hennig im Studio, schönen guten Abend. Heute Morgen, noch vor Sonnenaufgang, hat es in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien schwere Erdbeben gegeben. Ein Beben mit einer Stärke von 6,7 und eines mit 7,8, so Meldungen. Am Mittag dann hat es ein weiteres gegeben mit einer Stärke von über 7. Und über den ganzen Tag verteilt hat es weitere Beben auch gegeben. Laut Fachleuten gelten Erdbeben ab einer Stärke 5 von 5 als gefährlich. Ab Stärke 7 können schwere Schäden über weite Gebiete verursacht werden. Und die hat es gegeben. In der Türkei zum Beispiel in der Stadt Diyarbakir und in Syrien in der Stadt Aleppo. Die beiden Städte liegen in Luftlinie rund 330 Kilometer auseinander. Tausende Häuser sind zerstört worden, über 3.500 Menschen haben ihr Leben verloren, über 15.000 Menschen sind verletzt worden und weitere Opfer werden unter den Trümmern vermutet. Uwe Lüb berichtet über die Ereignisse.
Mittags in Gaziantep. Menschen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen vor Trümmern und Staub durch ein einstürzendes Gebäude. Mehr als 140 teils starke Nachbeben hat es schon gegeben, doch dann kommt es am Mittag zu einem zweiten Hauptbeben. Es ist fast so stark wie das in der Nacht mit 7,7. Es sind verheerende Beben. Wie groß das Ausmaß ist, erklärt Orhan Tatar. Er ist bei der Katastrophenschutzbehörde AFAD zuständiger Direktor für den Bereich Erdbeben. Heute haben wir als Land zwei schwere Erdbeben hintereinander erlebt, und zwar das stärkste Beben der letzten 100 Jahre, nach dem Erdbeben der Stärke 7,9 im Jahr 1939 in Erzincan. Damit nicht genug. Tatar sagt voraus, dass in der Region nun für ein Jahr lang immer wieder mit Nachbeben zu rechnen sei. Wie stark sie ausfallen und wann die Erde das nächste Mal bebt, weiß aber auch er nicht. Erdbeben lassen sich nicht vorhersagen. Wie viele Menschen noch unter den Trümmern liegen, kann niemand einschätzen. Wie sehr sich aber die Mühe tausender Helfer lohnt, zu graben und schwere Betonteile wegzuräumen, zeigt diese Szene im türkischen Fernsehen. Ein Reporter sagt: Alle warten auf die gute Nachricht. In Kahramanmaraş wird gerade eine Frau befreit. Millimeter für Millimeter wird sie herausgezogen. Sie legen sie auf eine Trage. Eine weitere gute Nachricht kommt von daneben aus einer Lücke in den Trümmern. Gute Nachrichten von zwei Seiten. Vor den beiden Frauen sind zwei Kinder gerettet worden. Sie krabbeln in einem Hohlraum unter tonnenschweren Trümmerteilen ins Freie. Ein Kind. Sie haben ein Kind lebend gefunden. Nein, zwei. Es sind zwei. Vielleicht könnten mehr Menschen gerettet werden, wenn es genug Helfer gäbe. Sven Gerst erlebt das Erdbeben in Gaziantep. Dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul berichtet er, wie mühsam die Rettungsarbeiten sind.
Was man so mitbekommt, ist, dass auf jeden Fall Einsatzkräfte fehlen. Also Istanbul sendet schon jetzt Einsatzkräfte, vor allem in die Hatay-Region, wo aktuell noch viele Leute einfach begraben sind unter den Trümmern ihrer Häuser.
Dabei sei die Hilfe schnell und gut angelaufen, sagt Präsident Erdogan am Mittag. Immer mehr Rettungskräfte kämen in das Katastrophengebiet. Such- und Rettungsmannschaften haben Vorrang. 9000 Mitarbeiter sind schon damit beschäftigt. Und diese Zahl steigt ständig mit der Zahl der Kräfte, die ins Erdbebengebiet kommen. Hilfe kommt auch von außen. 13 EU-Länder wollen die Türkei unterstützen. Insgesamt, sagt Erdogan, haben sich mehr als 45 Länder angeboten. Es wird schwierig, ihre Hilfsgüter und Helfer schnell ins Land zu bekommen. In der Erdbebenregion sind allein drei Flughäfen so stark zerstört, dass ein Flugbetrieb vorerst nicht mehr möglich ist.
Der Bericht von Uwe Lüb über die schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien. Und auch wenn es, wie am Ende des Berichts eben gehört, nicht leicht ist, die betroffenen Gebiete zu erreichen, die internationale Hilfe, sie ist angelaufen, vor allem auch aus Europa, wie Stefan Überbach berichtet.
Es hat nicht lange bis zu den ersten Hilfszusagen gedauert. Nur wenige Stunden nach den verheerenden Erdstößen in Syrien und der Türkei ist die Unterstützung der Europäischen Union angelaufen. Die ersten Such- und Rettungsteams machten sich auf den Weg in die Katastrophenregion. Unter anderem Bulgarien, Kroatien, Griechenland und die Niederlande haben Bergungsexperten geschickt. Weitere sind inzwischen auf dem Weg. Die große Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten will den betroffenen Menschen vor Ort schnell helfen. Deutschland und Frankreich Frankreich genauso wie Ungarn oder Italien. Mit provisorischen Unterkünften, Wasseraufbereitungsanlagen und Notstromaggregaten, mit Zelten, Decken und Lebensmitteln. Angesichts dieser furchtbaren Tragödie muss alles getan werden, um den Opfern und ihren Familien zu helfen, sagt der slowakische Außenstaatssekretär Andrej Stančić.
It's a horrible tragedy and we should do everything in order to help the victims and families.
Auf Bitten der türkischen Regierung wurde der EU-Zivilschutzmechanismus ausgelöst. Damit können sowohl der Einsatz der europäischen Helfer als auch die humanitären Notfallmaßnahmen zentral gesteuert werden. Die EU-Kommission übernimmt einen Teil der Transportkosten. Das europäische Satellitensystem Copernicus soll den Rettungsmannschaften aktuelle Aufnahmen aus dem Erdbebengebiet liefern. Dänemarks Außenminister Lokke Rasmussen.
Now we have to show ourselves as true friends of Turkey.
Jetzt müssen wir uns als echte Freunde der Türkei zeigen und prüfen, was wir an Hilfe leisten können. Viele dänische Hilfsorganisationen sind in der Region ohnehin schon tätig. Wichtig ist, dass die europäischen Länder ihre Anstrengungen koordinieren, um so effektiv wie möglich zu sein. Die amtierende schwedische EU-Ratspräsidentschaft hat deshalb inzwischen den Krisenreaktionsstab der Mitgliedstaaten zusammengerufen. Der für den Katastrophenschutz zuständige Kommissar Janis Lenačić kündigte an, die Hilfsmaßnahmen weiter auszubauen, falls das gebraucht und angefordert werden sollte. Laut EU-Chefdiplomat Josep Borrell ist die Europäische Union auch dazu bereit, den von der Katastrophe betroffenen Menschen in Syrien humanitäre Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Dafür müsse es allerdings eine entsprechende Anfrage der syrischen Seite geben. Auch die NATO will helfen. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte der Türkei die Solidarität und die Unterstützung der anderen Bündnispartner zu. Schweden und Finnland, deren NATO-Beitrittsanträge wegen der türkischen Blockade auf Eis liegen, erklärten sich ebenfalls dazu bereit und sprachen Staatspräsident Erdogan ihre Anteilnahme aus. Unsere Gedanken und Herzen sind bei den Menschen. Wir müssen jetzt gemeinsam zeigen, dass die Türkei in dieser Naturkatastrophe nicht alleine ist, sagte die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen.
Our hearts and minds are there with the Turkish people. We have to address this together and show that Turkey is not alone in this natural disaster.
Die türkische Regierung hat die westliche Verteidigungsallianz inzwischen auch formell um Unterstützung gebeten. In der Erklärung heißt es, gebraucht würden unter anderem ärztliche Nothilfeteams, medizinische Ausrüstung sowie 3 Feldkrankenhäuser, die auch bei extremen Wetterbedingungen betrieben werden könnten.
Stefan Überbach über Hilfe für die Erdbebenregion in der Türkei und Syrien im Rahmen des EU-Katastrophenschutzes. Und auch aus Deutschland kommt Hilfe vom Technischen Hilfswerk und der Bundespolizei zum Beispiel. Das hat Innenministerin Nancy Faeser am Nachmittag gesagt. Im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens werden neben materieller Hilfe auch Gelder in die betroffenen Gebiete geschickt. Es könnte aber Schwierigkeiten geben, dass die Hilfe alle von den Bebenbetroffenen erreicht. Vor allem die in Syrien. Gudula Geuter mit Einzelheiten dazu.
Der grüne Co-Parteichef Omid Nuripur hob in diesem Zusammenhang hervor:
Syrien und vor allem die Region Idlib, die ja abgeschottet ist, sind nicht Teil dieser Hilfe bisher. Es sind 4 Millionen Menschen in Idlib eingeschlossen seit Jahren.
Gleichzeitig sei wegen der russischen Blockade im UN-Sicherheitsrat weiterhin nur ein Grenzübergang zur Türkei geöffnet.
Es ist dringend notwendig, diese Blockade zu beenden und mehr humanitäre Hilfe ins Land reinzulassen, nach Idlib vor allem reinzulassen.
Im Auswärtigen Amt hat ein Krisenstab getagt, dessen Sprecherin Andrea Sasse wies auf die ohnehin sehr schwierige humanitäre Situation in Nordsyrien insgesamt hin, betonte aber,
dass wir dort schon mit internationalen Organisationen und NGOs eng vernetzt sind, mit deren Unterstützung wir ohnehin humanitäre Hilfe in großem Umfang in der Region leisten. Wir sind dort zweitgrößter Geber. Und mit Hilfe dieser Organisationen, mit denen wir ohnehin vernetzt sind, können wir natürlich jetzt auch dann in dieser Situation nach dem Erdbeben bedarfsgerechte Hilfe leisten.
Am Morgen hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Familien der zahlreichen Opfer in Syrien und der Türkei seine Anteilnahme ausgesprochen und sich tief erschüttert gezeigt. Neben vielen anderen drückte auch Außenministerin Annalena Baerbock Trauer und Bestürzung aus und sagte schnelle Hilfen zu. So auch Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Kondolenztelegramm an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.
Der Bericht von Gudula Geuter. Es ist ein Thema, worüber seit Jahren in Deutschland gesprochen, worüber regelmäßig diskutiert wird, politisch und gesellschaftlich. Eine der berühmtesten oder zumindest eine der am häufigsten zitierten Aussagen zu diesem Thema ist Angela Merkels Wir schaffen das. Die Migrationspolitik und mit ihr Fragen nach dem, wie können Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, versorgt werden? Wie können sie untergebracht werden? Und vor allem auch die Fragen, wer übernimmt dafür Verantwortung, wer ist zuständig? Dieses Thema ist wieder oder nach wie vor, je nach Perspektive, aktuell. Im Oktober schon hat der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, zum Beispiel gesagt:
Wir haben die Problemlage der Landkreise in Deutschland und der Kommunen insgesamt sehr verdeutlicht. Wir stehen an der Grenze der Belastbarkeit, was die Aufnahme von Flüchtlingen anbelangt. Und es gibt kaum noch Wohnraum. Ich glaube, das hat Frau Faeser gut verstanden.
Innenministerin Nancy Faeser hat im Oktober letztes Jahr mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen über die Versorgung von Geflüchteten gesprochen. Und es gibt weiterhin Gesprächsbedarf, wie Tom Funke berichtet.
Die sozialdemokratische Bundesinnenministerin Nancy Faeser lädt noch im Februar zu einem zweiten Flüchtlingsgipfel ein. Das bestätigte ihr Ministeriumssprecher. Der grünen Co-Parteichef Omid Noripur fordert da klare Maßnahmen zur Unterstützung von Geflüchteten und Kommunen.
Es braucht deshalb in dieser Situation drei Dinge. Erstens, es braucht eine verstärkte Koordination, gerade bei der Verteilung von denjenigen, die in diesem Land ankommen, zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Das liegt bei der Bundesinnenministerin. Zweitens braucht es deutlich mehr Wohnraum. Und auch das ist eine Frage der Koordination und der Gespräche, gerade mit der kommunalen Ebene. Und das Dritte ist ein verstärktes Angebot an Integrationsmaßnahmen, wie beispielsweise bei den Sprachkursen.
Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, aber macht sich wenig Hoffnung auf eine schnelle Lösung der dringenden Probleme bei der Unterstützung und Betreuung von geflüchteten Personen. Die Kapazitäten seien vielerorts erschöpft, sagt er der Nachrichtenagentur AFP und fordert Unterstützung aus dem Kanzleramt. Mehr Initiative von Bundeskanzler Olaf Scholz wünscht sich auch die stellvertretende Unionsfraktionschefin Andrea Lindholz von der CSU. Sie sagt im ZDF-Fernsehen:
Der Punkt ist aber, es werden keine Probleme gelöst. Das heißt, mittlerweile haben wir parteiübergreifende Klagen aus allen Kommunen in Deutschland, aus vielen Kommunen, dass wir einfach nicht mehr die Aufnahmekapazität haben. Und hier ist die Innenministerin einfach zu langsam. Aber nicht nur die Innenministerin, sondern die gesamte Bundesregierung.
Die Unionspolitikerin fordert schnelle Lösungen. Alles, was zusätzliche Anreize für Migranten böte, gehöre abgeschafft. Zum Beispiel die Sonderaufnahmeprogramme für Afghaninnen und Afghanen. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner kontert die Kritik und sagt:
Der Bundeskanzler nimmt das Thema sehr ernst, übrigens nicht jetzt erst seit heute. Diese Bundesregierung hat sich deutlich mehr als frühere darum bemüht, das ganze Thema Flüchtlingsmigration intensiv zu bearbeiten. Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung unter anderem Hilfsleistungen für die Kommunen und die Länder in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht.
Der Bund werde ab diesem Jahr gut 2,7 Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtenden zur Verfügung stellen, sagt der stellvertretende Regierungssprecher Büchner. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Rem Alabali Radovan von der SPD, sieht hier vor allem die Landesregierungen in der Pflicht. Sie erwartet, dass die Länder die massive Unterstützung des Bundes 1:1 an die Kommunen weitergeben würden. Aus der SPD kommt zudem der Vorschlag einer finanziellen Unterstützung für private Haushalte, die Geflüchtete bei sich aufnehmen. Dies könne die Kommunen entlasten und jetzt denen helfen, die unbürokratisch unsere Unterstützung bräuchten, sagt SPD-Innenpolitikerin Elisabeth Kaiser der Nachrichtenagentur Reuters. Ähnlich äußert sich im Deutschlandfunk-Interview auch die migrationspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion Phyllis Pohlert. Asylsuchende würden derzeit nicht dezentral untergebracht.
Wir schätzen, etwa 30% haben Familienangehörige und könnten unmittelbar dort wohnen. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Beitrag, um Kapazitäten auch freizuziehen.
Die Bundesregierung plant aber auch zukünftig abgelehnte Asylsuchende schneller abzuschieben. Der neue Migrationsbeauftragte Joachim Stamm von der FDP soll dazu mit den Herkunftsländern entsprechende Abkommen abschließen.
Tom Funke berichtete über das von Innenministerin Nancy Faeser angekündigte Treffen von Bund, Ländern und Kommunen, um über den Umgang mit und die Versorgung von Geflüchteten zu sprechen. Vor der Sendung habe ich zu diesem Thema mit dem Migrationsforscher Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung gesprochen. Als erstes habe ich ihn gefragt, warum es seines Erachtens jetzt erneut ein Treffen zwischen Bund, Ländern und Kommunen braucht.
Ja, das ist ja nicht meine Einschätzung. Da kam ja Kritik von verschiedenen Kommunen, auch Spitzenverbänden, teilweise auch aus der Opposition. Die haben das eingefordert und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das ja auch glaube ich, nicht abgestritten, dass das eine gute Idee ist. Insofern werden die jetzt nochmal erneut zusammenkommen und sprechen. Das halte ich natürlich klar auch für eine gute Idee. Das ist ja auch nicht so, dass die sonst überhaupt nicht miteinander sprechen. Ja, es gibt ja da also nicht nur diese großen Gipfel immer, sondern auch etablierte Strukturen.
Aber es scheint ja so, als läuft nach Ansicht von vielen Beteiligten es eben nicht so, wie es eigentlich laufen könnte. Wo sehen Sie denn da Lücken in der Versorgung von Geflüchteten seitens der Politik?
Naja, wir müssen uns vor Augen führen, was für einer besonderen historischen Situation wir eigentlich leben. Wir haben ja vor allen Dingen deswegen so große Herausforderungen, weil wir etwa 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine bei uns aufgenommen haben, relativ kurzer Zeit. Auch wenn möglicherweise wieder einige von den weitergereisten zurückgekehrt sind, aber ungefähr diese Größenordnung. Und hinzu kamen eben noch Flüchtlinge aus anderen Krisenregionen, etwa 200.000 Asylanträge letztes Jahr. Das ist einfach sozusagen eine wirklich sehr hohe Zahl. Ja? Und auf so eine große Zahl in so kurzer Zeit kann man sich auch als Staat und Gesellschaft auch nicht sehr gut vorbereiten. Insofern muss man da ein bisschen nachjustieren. Und das würde ich gar nicht allzu kritisch sehen, sondern es ist vollkommen normal angesichts der großen Herausforderung. Und natürlich eine der größten Probleme ist der Wohnungsmarkt. Ja, Flüchtlinge, das sagen ja Migrationsforscher und auch Verbände seit langem, sollten natürlich nicht lange in diesen großen Unterkünften sich aufhalten, weil da können sie nicht Teil der Gesellschaft werden, sind isoliert. All die Probleme, die vielfach beschrieben wurden von solchen großen Aufnahmezentren, auch Containersiedlungen, wie Sie jetzt wieder sehen, das ist natürlich alles besser als Schulturnhallen, wie wir 2015 vielfach hatten, aber trotzdem nicht optimal. Aber ja, das ist so leicht, ja, wir alle kennen den Wohnungsmarkt in Deutschland, in vielen großen Städten, das ist so leicht nicht zu lösen, aber das ist eine Herausforderung und natürlich all die Infrastrukturen, die damit zusammenhängen, wenn viele Menschen zu uns kommen. Und die Besonderheit dieses Mal ist ja, bei dieser Fluchtsituation ist, dass wir sehr viele Kinder haben, die gekommen sind, anders als 2015. Und deswegen haben wir auch ein großes Problem oder eine sehr große Herausforderung bei dem ohnehin schon sehr strukturell schwach aufgestellten Schulsystem und auch bei den Kitas. Das sind jetzt nur sozusagen 3 Herausforderungen, die ich mal herausgenommen habe, aber es gibt natürlich noch andere.
Und wie kann die Politik ansetzen, um das zu verbessern?
Kurzfristig ist es in der Tat nicht so leicht. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir bräuchten natürlich einen ganz anderen Wohnungsmarkt. Wir bräuchten mehr bezahlbaren Wohnraum. Das ist, glaube ich, auch völlig unstrittig. Kurzfristig, ja, wir wissen alle, selbst wenn es Pläne gibt, mehr sozialen Wohnungsbau und so weiter wieder zu haben, wird das die Situation nicht wirklich verbessern. Ja, mittel- und langfristig muss das passieren. Im Moment ist es ja auch so, dass die, wenn wir jetzt nur bei der Unterbringungssituation bleiben, die Situation zwischen verschiedenen Kommunen doch auch sehr unterschiedlich zu sein scheint. Also ich höre von einigen Kommunen, die sind völlig überlastet, wissen nicht mehr, wohin mit den Leuten, stellen Containerdörfer oder Zelte oder so auf, während andere das ganz gut hinbekommen. Vielleicht muss man hier auch nochmal mehr Flexibilität walten lassen, überlegen, ob man vielleicht Verteilung ein bisschen verändert. Natürlich möglichst, indem man die Personen einbezieht, um die es geht. Klar, mehr Geld ist sicher erforderlich. Also das ist ja, wurde auch schon von der Bundesregierung, glaube ich, signalisiert, ja, dass es daran nicht scheitern soll, an mehr Finanzierung für Unterkünfte durch die Kommunen. Ich bin nicht sicher, ob der Bund jetzt noch mehr, was jetzt schon im Herbst passiert ist, noch mehr sozusagen Unterkünfte selbst zur Verfügung stellen kann, ob das ein Weg sein könnte. Aber es ist ja erstmal zu begrüßen, dass die nochmal miteinander intensiv sprechen, die Bedarfe abklopfen und Handlungsmöglichkeiten eruieren. Und ich glaube, der Wille von der Bundesregierung ist absolut da, das zu tun, was erforderlich ist.
Und jetzt haben Sie schon angesprochen, es gibt Probleme, die sind jetzt nicht knapp lösbar. Ist das vielleicht auch etwas jetzt auch mit der historischen Betrachtung, wo sich die Politik aber hätte schon früher darauf vorbereiten können? Es ist jetzt ja auch immer wieder berichtet worden, dass vor allem bei den ukrainischen Geflüchteten viel von der Zivilgesellschaft sozusagen aufgefangen wurde, ja, in dem Fall mit Unterbringung, aber dass natürlich auch Privatmenschen jetzt immer mehr nachlassen. Mhm. Also muss es da auch eine langfristigere Perspektive geben von Seiten der Politik?
Ja, das würde ich schon sagen. Also wie ich schon angedeutet habe, also fast niemand hat irgendwie vorhergesehen, dass Russland die Ukraine überfallen wird in dem Maße, wie sie es tun. Und das Ausmaß der Fluchtbewegung lässt sich immer in allen Fällen, kann man Flucht- und Migrationsbewegung schwer prognostizieren, also im genauen Umfang. Aber das war wirklich nicht absehbar. Nichtsdestotrotz finde ich schon, dass wir als Land, als Bundesrepublik ja ein Einwanderungsland sind und es noch viel mehr sein wollen und auch müssen, wenn wir uns auch Fragen von Arbeitskräftemangel und so weiter anschauen. Und das heißt, wir müssen die Strukturen stärken, die ja Menschen, die neu bei uns ankommen, sozusagen das Ankommen erleichtern, in die ersten Schritte leichter ermöglichen. Also da sind sich, glaube ich, auch viele einig, viele Experten und auch in der Politik, dass wir darin besser werden müssen, als Land neu zu uns kommende Menschen, ob es Fachkräfte oder Flüchtlinge sind, bei uns aufzunehmen. Und das Klar, hat zu tun mit Finanzierung. Ja, viele Integrations- und Sprachkurse und so weiter sind nicht ausreichend finanziert. Sie sind immer auch kurzfristig finanziert. Ja, hier braucht man langfristige Finanzierungsinstrumente. Aber das sagt auch die Bundesregierung, also die Staatsministerin für Integration, sagt das beispielsweise. Also das sind jetzt keine völlig neuen Erkenntnisse. Aber ja, das muss passieren und ich denke auch, dass es passieren wird.
Sie haben es selbst angesprochen, es gibt zum einen die Überforderung der Kommunen, die eben sagen, wir können das nicht leisten. Zum anderen den Bedarf, der auch immer wieder politisch thematisiert wird in Deutschland bezüglich Fachkräfte etc., dass wir Einwanderung brauchen. Wie kann man denn diese zwei Themen zusammenlegen? Geht das überhaupt oder ist da auch manchmal vielleicht der Fokus in der öffentlichen Debatte einer, der nicht ganz zielführend ist?
Ja, ich meine, das Thema Migration, Einwanderung, Integration ist sicher ein Thema, was ja sehr stark von Emotionen geprägt ist und wo auch nicht nur in Deutschland wir politische Akteure haben, die dieses Thema versuchen für sich zu instrumentalisieren. Die Medien, also einige Medien, spielen natürlich auch ihren Teil, also so, dass wir schon verzerrte Bilder haben von Einwanderung, bestimmte Themen, dass Migranten vor allem als Gefahr irgendwie darstellen, das haben wir doch schon überrepräsentiert. Natürlich jetzt nicht überall, aber das ist schon ein sehr starkes Narrativ. Während der größte Teil von Einwanderung eigentlich ziemlich unaufgeregt eigentlich erfolgt. Und darüber wird dann eben nicht berichtet, sondern eigentlich nur über sagen, Probleme und Krisen. Aber Ihre Frage war ja auch, also ja, wir haben diese verschiedenen Kategorien. Wir haben einerseits, sagen wir, Fachkräfte, wir können gar nicht genug davon bekommen und stehen im weltweiten Wettbewerb um nicht nur Hochqualifizierte, sondern auch Arbeitskräfte mit verschiedenen Fähigkeiten. Und das wird sich stark verschärfen nach allen Prognosen, die wir kennen in den nächsten Jahren. Zum anderen eben die Sorge der Politik, gerade vor allem aus konservativen Kräften, auch zu sagen, naja, wir müssen Migration stärker steuern. Das hört man ja auch jetzt wieder, Grenzen mehr abschotten. Und ich würde mir einen stärker auf Fakten basierenden Diskurs wünschen, aber auch mehr Flexibilität, dass wir eben sagen, okay, die Menschen, die zu uns kommen, egal ob wir sie jetzt als angeworben haben oder nicht, sie sind schon da. Ja, dass wir nicht so viel Energie investieren, um sie vielleicht wieder zurückzuführen oder mit unglaublich viel Bürokratie ihnen das Leben sehr schwer machen, sondern sagen, okay, vielleicht müssen wir ein Stück weit mehr Pragmatismus walten lassen und die Migrationspolitik auch der Migrationsrealität anpassen. Das ist vielleicht nicht sehr populär, schon gar nicht in konservativen Kreisen, aber angesichts der enormen sozusagen, Herausforderungen, die wir beim Thema Fachkräfte haben, wahrscheinlich notwendig.
Herr Engler, vielen, vielen Dank.
Danke, tschüss.
Das war das Interview mit dem Migrationsforscher Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Und zu Beginn des Überblicks der Themen des Tages in Kürze bleiben wir beim Thema Migration. Die Europäische Union debattiert über Finanzierungen von neuen Mauern und Zäunen. Astrid Korall.
Österreich und einige andere europäische Länder fordern schon lange, dass die EU-Kommission Geld für den Bau von neuen Mauern und Zäunen an den EU-Außengrenzen bereitstellt, zum Beispiel zwischen Bulgarien und der Türkei. Die Brüsseler Behörde lehnt das bislang aber ab und erntet dafür Unverständnis etwa aus Griechenland. Aus Sicht des für Europa-Angelegenheiten zuständigen Ministers Miltiades Vavitsiotis sollten Zäune von der EU-Kommission nicht verurteilt, sondern finanziert werden. Auf der anderen Seite sprach sich die französische Ministerin Laurence Boon dagegen aus, dass die EU den Bau von Mauern finanziell unterstützt. Auch die deutsche Europastaatsministerin Anna Lührmann machte klar, dass sie von den Vorschlägen nichts hält. Die grüne Politikerin plädierte außerdem dafür, mit Herkunftsstaaten von Migranten partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und legale Wege in die EU zu schaffen. Einige Länder, darunter Schweden, das derzeit die Ratspräsidentschaft innehat, fordern mehr Druck auf Herkunftsstaaten auszuüben, wenn sie abgelehnte Asylbewerber nicht wieder aufnehmen. Neben der Handelspolitik gilt die erschwerte Vergabe von Visa an Bürger dieser Drittländer als Hebel. Darüber werden sich auch die Staats- und Regierungschefs austauschen, am Donnerstag beim Sondergipfel zum Thema Migration.
In Chile gibt es schwere Waldbrände. Anne Herberg.
Die Zahl der Toten bei den schweren Waldbränden in Chile ist auf mindestens 24 gestiegen. Ein Verletzter sei im Krankenhaus an seinen Brandwunden gestorben, teilte das Innenministerium am Sonntag mit. Zudem seien in der Mitte und im Süden des Landes bislang fast 1200 Menschen verletzt und rund 800 Häuser von den Flammen zerstört worden, sagte Vizeminister Manuel Monsalve. Präsident Gabriel Boric brach seinen Urlaub ab und reiste in einer der betroffenen Regionen. Er würdigte die Arbeit der Feuerwehrleute und versprach Wiederaufbauhilfe für die Betroffenen. Die Ursachen der Brände waren zunächst noch unklar. Die große Hitze bei Temperaturen um die 40 Grad erschwerten die Löscharbeiten. Zudem wurden 10 Menschen wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen. Aus Spanien traf am Sonntag ein 50-köpfiges Team der militärischen Nothilfeeinheit ein, um im Kampf gegen die Brände zu helfen.
Von Vertreterinnen und Vertretern der Schienenbranche gibt es Kritik an Verkehrsminister Wissing. Die Vertreterinnen der Schienenbranche lehnen den Neubau von Autobahnen ab. Jan Zimmermann.
Es werden keine neuen Autobahnen gebraucht, um den wachsenden Güterverkehr zu bewerkstelligen. Das betont die Schienenbranche. Die derzeitige Kapazität im Schienengüterverkehr sei nicht an der Grenze, erklärt Klaus Weselski von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Und Peter Westenberger vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen meint, es fehle nicht an Infrastruktur, sondern es herrsche ein Lkw-Fahrermangel. Wenn, dann sei der und nicht fehlende Straßen der Grund für Versorgungsengpässe. Sie und weitere Branchenvertreter kritisieren Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP, der mit Engpässen auf der Schiene seine Forderung nach einer beschleunigten Planung von Straßen und Autobahnen untermauern würde. Der Verband Allianz pro Schiene wirft der FDP vor, eine ideologisch aufgeladene Gesinnungsdebatte zu führen. Neue Autobahnen seien nicht im überragenden öffentlichen Interesse, lediglich der Erhalt bestehender Autobahnen. Verkehrsminister Wissing weist die Kritik zurück. Neben der Schiene werde auch künftig die Straße eine entscheidende Rolle beim Gütertransport einnehmen.
Die Tageszusammenfassung der Börse hat Volker Hirt.
Niemand möge so tun, als sei die Krise vorbei, auch wenn die Aktienmärkte in diesem Jahr etwas anderes vorgaukeln. Seit Jahresbeginn hatten die Kurse zeitweise zugelegt wie nie zuvor am Beginn eines Jahres, aber das war offenbar ein wenig übertrieben. Auf jeden Fall scheinen die Profis mit dem aktuellen Niveau ein Problem zu haben. Wohin soll es noch gehen? Schließlich fehlen nur noch ein bisschen mehr als 1000 Punkte bis zum Allzeithoch beim DAX. Und das in Zeiten von Krieg, Inflation und drohender Rezession. Insofern ist ein Bremsetreten das logische Gebot der Stunde. Der DAX hat heute um 0,8% nachgegeben. Am Ende standen 15.346 Punkte. Noch immer ein Top-Niveau in dieser weltpolitischen Krise. Die Märkte in den USA tendieren weder in die eine noch die andere Richtung. Nach oben oder unten gibt es keine Ausschläge, Stagnation an der Wall Street. Bei den deutschen Aktien gab es ein bisschen Bewegung. Bayer war der Tagessieger. Da gibt es Großinvestoren, die eine Ablösung von Vorstandschef Werner Baumann vorantreiben. Was in der etwas kleineren Geschäftswelt als klares Mobbing durchgehen würde, wird an der Börse gefeiert. Warum auch immer, ist die Aktie von Bayer klarer Tagessieger mit plus 2,7%. Verkauft werden die allermeisten DAX-Aktien in erster Linie die, die zuletzt gut gelaufen sind, also zum Beispiel die von Porsche AG, Adidas und Zalando.
Der Inflation Reduction Act, das ist ein milliardenschweres Subventionsprogramm der US-Regierung. Damit soll die Wirtschaft in den USA in Richtung Klimaschutz gefördert und umgebaut werden. Die Auswirkungen dieses Subventionsprogramms werden wohl auch in der europäischen Wirtschaft zu spüren sein. Der Inflation Reduction Act enthält zum Beispiel zahlreiche Vorschriften, die das Stichwort Made in America beinhalten. Also dass Produkte, die in den USA hergestellt werden, mit staatlichem Geld subventioniert werden, andere nicht oder nur schwer, Elektroautos zum Beispiel. Europäische Politikerinnen und Politiker befürchten daher neue Handelsschranken und dass in Europa hergestelltes im Exportgeschäft benachteiligt wird. Auch darum ist Wirtschaftsminister Robert Habeck zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire in die USA gereist. Jörg Münchenberg berichtet.
Knapp 2 Tage hat sich Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen für seinen Arbeitsbesuch in Washington Zeit genommen. Und es gibt dringenden Gesprächsbedarf. 370 Milliarden Dollar will die US-Regierung im Zuge des sogenannten Inflation Reduction Acts in den nächsten Jahren in die Hand nehmen, um den Umbau in eine grüne, klimafreundliche Wirtschaft zu unterstützen. Das Problem aus europäischer Sicht, die Subventionen gelten nur für in den USA hergestellte Produkte. Darüber müsse man reden, betonte Habeck heute Morgen kurz vor seinem Abflug.
Wir haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Amerikaner sich entschieden haben, mit einem großen Investitionsprogramm in die grünen Technologien nur mit dem Klimaschutz ernst zu machen. Das ist lange erwünscht gewesen und nun passiert es auch endlich. Es gibt in diesem Programm ein paar kritische Punkte und diese Punkte sind eine Bevorzugung von in Amerika produzierenden Unternehmen.
Die Sorge in Europa ist groß, dass der Inflation Reduction Act auch viele europäische Unternehmen dazu bringen könnte, dem alten Kontinent den Rücken zuzukehren und in den USA stattdessen zu investieren. Das betreffe vorrangig Zukunftstechnologien, warnte heute im Deutschlandfunk der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, SPD.
Die Elektroautos ist ein Ding, die müssen ganz in den USA gebaut werden, um die Förderung zu bekommen. Aber viel wichtiger die Frage von erneuerbaren Technologien und vor allem grüne Wasserstoffproduktion. Weil da haben wir in Europa Unternehmen, die sind noch nicht so arriviert, die sind noch nicht in so Netzwerken drin. Und die sind leicht auch zu bewegen, zu verlagern. Und das ist das große Problem.
Die EU-Kommission hat bereits eine Gegenstrategie entworfen. Das europäische Beihilferecht soll gelockert und vereinfacht werden, damit auch die Regierungen hierzulande bestimmte Branchen fördern können. Außerdem sollen nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem EU-Corona-Hilfsfonds umgeschichtet werden. Die EU-Kommission ist ohnehin zentraler Ansprechpartner und Verhandlungsführer beim drohenden Subventionsstreit mit den USA. Aber, so Habeck,
wir wollen gerne unterstützen, und das Unterstützen heißt, in der Arbeitsatmosphäre, die wir aufgebaut haben, Wege auszuloten, wie man die problematischen Teile des Inflation Reduction Acts, also dieses Industrieprogrammes, vielleicht lösen kann. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es vielleicht nicht heute und morgen, aber dann doch in den nächsten Tagen und Wochen gelingt, weitere Lösungen zu finden.
Zumal Habeck in Washington zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire vorsprechen wird, um die Dringlichkeit des Anliegens zu untermauern. Geplant sind Gespräche mit US-Finanzministerin Janet Yellen, der Handelsbeauftragten Catherine Tai und US-Wirtschaftsministerin Gina Raimondo. Der Wirtschaftsexperte der Union, Jens Spahn, begrüßte ebenfalls im Deutschlandfunk grundsätzlich die deutsch-französische Initiative, forderte zugleich aber mehr Anstrengungen in der Handelspolitik.
Wenn wir einen Handelsvertrag, Stichwort TTIP, der wurde ja vor Jahren schon mal diskutiert, vor allem von den Grünen bekämpft, wenn wir einen Handelsvertrag mit den USA hätten, dann hätten wir das ganze aktuelle Problem nicht.
Doch für die EU geht es zunächst darum, den drohenden Handelsstreit mit den USA zu entschärfen und gleichzeitig auf europäischer Ebene vorzubauen.
Heute vor 10 Jahren hat sich im hessischen Oberursel die Alternative für Deutschland gegründet. Ein wohl entscheidendes Ereignis, das zu dieser Gründung geführt hat, hat nochmal 3 Jahre vorher, im März 2010, stattgefunden. Damals hat Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Bundesregierung einem EU-Rettungspaket für Griechenland zugestimmt. Im Februar 2013 daraufhin also die Gründung der AfD. Deren Mitglieder haben sich zu Beginn vor allem kritisch gegenüber europäischer Währungs- und Wirtschaftspolitik positioniert. Aus dem Gründungsteam ist inzwischen kaum noch jemand in der Partei und ihre politische Agenda hat sich nach Ansicht von Beobachtenden in andere Richtungen verschoben. Über die Feier zum 10-jährigen Bestehen der AfD berichtet Nadine Lindner.
Es sind 3 Worte, die die AfD am Abend in Königstein in den Mittelpunkt stellt. Bereit für mehr, prangt es auf großen Plakaten in der Halle. Passend zum neuen Machtanspruch, den AfD-Co-Parteivorsitzende Alice Weidel in ihrer Rede zum 10-jährigen Bestehen der Partei noch einmal unterstrich.
Wir wollen nicht nur mitreden, wir wollen gestalten. Wir wollen mitregieren. Das ist der konsequente nächste Schritt.
Sachsen, Thüringen und Brandenburg, in diesen ostdeutschen Ländern wird im kommenden Jahr gewählt. Trotz ihres Machtanspruchs, der die Zusammenarbeit mit einem potenziellen Koalitionspartner voraussetzen würde, skizzierte Weidel die AfD auch als Anti-Elitenpartei.
Wir sind der Stachel im Fleisch der Etablierten.
Weidel betonte, dass der Nationalstaat für die AfD Orientierungspunkt ist.
Es ist die Nation. Das unterscheidet uns von allen anderen Parteien. Ich danke.
Weidel, die am 6. Februar Geburtstag hat, erntete stehende Ovationen. Vor Monaten noch stand sie parteiintern immer wieder in der Kritik. Jetzt hat sie ihren Einfluss gefestigt. Co-Parteichef Tino Chrupalla, der gemeinsam mit Weidel auch an der Spitze der Bundestagsfraktion steht, betonte den Doppelcharakter der AfD.
Wir müssen die Partei der Straße bleiben und der Parlamente.
Chrupalla ging die CDU und deren Parteichef Friedrich Merz direkt an. Merz hatte immer wieder von einer Brandmauer gegen die AfD gesprochen.
Gerade wir Ostdeutschen haben Erfahrung mit Mauern. Und Herr Merz, die letzten Mauern, die in Deutschland gebaut wurden, die wurden von Walter Ulbricht und Erich Honecker gebaut und auf die haben wir Ostdeutsche eingerissen.
Chrupalla sprach auch über potenzielle neue Wählerschichten, die er für die AfD erschließen wolle, gut integrierte Migranten, die schon länger hier lebten. Chrupalla kritisierte die Waffenlieferungen an die Ukraine und nannte die AfD die einzige Friedenspartei im Bundestag. Rund 300 Parteimitglieder, Bundestagsabgeordnete, Landesvorsitzende, darunter auch Björn Höcke aus Thüringen, Europaabgeordnete, waren nach Königstein gekommen. Nur wenige Kilometer von dort, in Oberursel, wurde am 6. Februar 2013 die AfD gegründet. Damals als Professorenaufstand gegen die Euro-Rettungspolitik, wie Ehrenvorsitzender Alexander Gauland in seinem Beitrag erwähnte. Gauland sprach vom Ukraine-Krieg als einen Krieg, der Deutschland nicht betreffe, und rechtfertigte die harte und teils abwertende Rhetorik seiner Partei.
Wir sind die Stimme der einfachen Menschen, der Normalen in diesem Land, die nicht glauben, dass weiße Deutsche an allem Elend in der Welt schuld sind und wir schon deshalb möglichst viele Menschen aus fremden Kulturen bei uns aufnehmen und willkommen heißen.
Die AfD wird mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet. Vor der Halle, dem Haus der Begegnung in Königstein, wo sich die AfD unter Polizeischutz traf, waren mehrere hundert Menschen zum Gegenprotest zusammengekommen. Alle Königsteiner Parteien, außer der AfD, Gewerkschaften und Sozialverbände hatten zu einer Menschenkette aufgerufen.
Es ist natürlich eine Veranstaltung der AfD, für uns das völlig falsche Signal. Und deswegen mussten wir etwas dagegen unternehmen.
Mit Absperrbändern wollte man die Stadt Königstein symbolisch gegen die Inhalte der AfD abgrenzen.
Sie haben Flugblätter verteilt, haben Widerstand geleistet gegen das NS-Regime in Deutschland und ihnen wurde dafür ihr Leben genommen. Vor fast 80 Jahren sind Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose hingerichtet worden. Bei einer Gedenkveranstaltung dazu an der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede gehalten. Er hat darin Bürgerinnen und Bürger in Deutschland dazu aufgerufen, sich für die Demokratie einzusetzen. Mehr dazu im Bericht von Dirk-Oliver Heckmann.
Welch eindringliche, welch aufrüttelnde Worte waren das. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt habt. Entscheidet euch, ehe es zu spät ist. Der Aufruf an alle Deutsche, er war unmissverständlich, er war drängend und vor allem, er war so unendlich mutig.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht im vollbesetzten Audimax der Ludwig-Maximilians-Universität München und zitiert vor Studentinnen und Studenten, Lehrenden und Vertretern von Politik und Wissenschaft aus dem Flugblatt der Weißen Rose. Am 18. Februar 1943 werfen sie ihr sechstes zu Dutzenden aus dem oberen Stockwerk in den Lichthof.
Sophie und Hans Scholl, Christoph Probst, Kurt Huber, Alexander Schmorell, Willi Graf, Hans Leipelt, sie alle bezahlten ihren Mut mit dem Leben.
Ein Hausmeister greift Hans und Sophia Scholl auf und lässt sie festnehmen. Nur wenig später lässt es sich der Präsident des sogenannten Volksgerichtshofs Freisler nicht nehmen, sie persönlich zum Tode zu verurteilen, noch am gleichen Tag vollstreckt. Für Staatsoberhaupt Steinmeier besteht kein Zweifel, sie waren Helden.
Es war vor allem eine Überzeugung, die sie antrieb, dass jeder etwas tun muss und vor allen Dingen tun kann. Alle Deutschen riefen sie dazu auf, endlich aufzuwachen aus der Lethargie, aus der Gleichgültigkeit, endlich ihre Stimme zu erheben, sich zu erheben gegen die Diktatur des Bösen.
Die Mitglieder der Weißen Rose führten den nachkommenden Generationen vor Augen, so Steinmeier, Frieden, Freiheit, die Achtung der Menschenwürde seien mit Opfern erstritten, erkämpft und errungen worden. Aber selbstverständlich seien sie nicht.
Wir blicken auch zurück im Wissen, dass die Verantwortung vor unserer Geschichte keinen Schlussstrich kennt. Unsere Geschichte muss uns Mahnung sein für Gegenwart und Zukunft, damit nicht wieder geschehen kann, was geschehen ist. So hat es der große Primo Levi, selbst ein Überlebender der Shoah, wie Sie wissen, so hat es Primo Levi gesagt.
Wir lebten in einer Zeit, so Steinmeier, in der die liberalen Demokratien stärker angefochten, ja angegriffen würden, von innen wie von außen. Das Grundgesetz garantiere die Würde des einzelnen Menschen als wichtigste Lehre aus der NS-Zeit. Es garantiere Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit. Auch das Recht auf Widerstand räume das Grundgesetz ein, da wo die Demokratie abgeschafft werden solle. Steinmeier kritisierte aber die teils leichtfertige Vereinnahmung des Begriffs Widerstand heute.
Widerspruch, der ist nötig in der Demokratie, aber es gibt kein Recht auf den Gebrauch von Gewalt gegen demokratisch getroffene Mehrheitsentscheidungen. Wer dafür heute in unserem Land ein Recht auf Widerstand gegen demokratische Institutionen für sich reklamiert, der, so finde ich, missbraucht diesen Begriff. Das schändet Erbe und Ansehen all jener, die im Widerstand gegen die Barbarei des Nationalsozialismus ihr Leben geopfert haben.
Steinmeier schlug bei seiner Rede auch den Bogen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der 24. Februar habe auch den Deutschen sehr bewusst gemacht, dass sie viel mehr tun müssten als in den vergangenen Jahrzehnten, um ihre Demokratie zu schützen und zu verteidigen. Im Innern hätten Rechtspopulisten und identitäre Extremisten Zulauf. Auch in Deutschland nehme Hass und Hetze zu, vor allem im Netz. All das sorge ihn aber, die Sorge des Bundespräsidenten reiche nicht, so Steinmeier. Er rief die Studierenden dazu auf, sich aktiv an der Demokratie zu beteiligen.
Hören Sie nicht auf Lautsprecher und glauben Sie nicht den vermeintlich einfachen Lösungen. Komplexe Probleme und einfache Lösungen, das geht eher selten zusammen und noch seltener werden daraus gute Lösungen.
In Israel hat es in den letzten Wochen wieder zunehmend Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern gegeben. Bei einer weiteren Razzia des israelischen Militärs sind jetzt erneut Menschen getötet worden. Es sollen Mitglieder einer radikal-islamischen Gruppe gewesen sein. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Jericho liegt ganz im Osten des von Israel besetzten Westjordanlandes und bisher war es dort im Vergleich zu anderen Orten verhältnismäßig ruhig. Doch bereits am 28. Januar hatte sich das geändert, einen Tag nach dem Anschlag auf eine Synagoge im Osten von Jerusalem, bei dem ein palästinensischer Terrorist 7 Israelis erschoss. Was einen Tag danach bei Jericho passierte, beschreibt Colonel Richard Hecht von der israelischen Armee.
While back on January 28th, two armed terrorists.
Am 28. Januar kamen zwei bewaffnete Terroristen in ein Restaurant bei Vered Jerichow. Sie versuchten, einen Terroranschlag auf 30 Menschen zu verüben, die im Restaurant waren. Doch sie hatten Ladehemmung bei ihrer Waffe und sind nach Jericho geflohen. Seitdem haben wir mit unseren Geheimdienstkräften versucht, sie zu finden. Den Berichten zufolge hatten sich beide Männer in einer Wohnung in einem Flüchtlingslager bei Jericho verschanzt. Sie sollen weitere Terroranschläge geplant haben. Richard Hecht, der Armeesprecher, über den Einsatz heute Morgen.
Earlier this morning, the IDF and Israeli Security Agency.
Heute früh haben die Einsatzkräfte einen Antiterroreinsatz durchgeführt. Der begann mit einem Schusswechsel zwischen der israelischen Armee und bewaffneten Schützen der Hamas. Als wir wussten, dass die beiden Männer dort waren, sind wir in das Flüchtlingslager gegangen, um sie zu finden. Insgesamt wurden bei dem Einsatz 5 Männer getötet, die der Hamas zugerechnet werden. Die Hamas wird unter anderem von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft. Ein Vertreter der Hamas verurteilte die Razzia, die so wörtlich das wahre Gesicht der israelischen Besatzung zeige. Das werde die Palästinenser nicht davon abhalten, weiter Widerstand zu leisten. Dem palästinensischen Terroranschlag auf die Synagoge war eine Razzia in Jenin im Norden des Westjordanlandes vorausgegangen, bei der 9 Palästinenser getötet worden waren, darunter bewaffnete Kämpfer, aber auch eine ältere Frau. Nachdem schon 2022 das Jahr mit den meisten Opfern im Nahostkonflikt seit langem war, deutet zurzeit nichts auf eine Entspannung der Lage hin. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu führt eine Regierung an, an der rechtsextreme und ultrareligiöse Parteien beteiligt sind. Zum Regierungsprogramm gehört der Ausbau der Siedlungen in den besetzten Gebieten. Netanyahu lobte heute den Militäreinsatz in Jericho. Nachdem eine Gruppe von Mördern versucht hat, einen weiteren Mord in einem Restaurant zu verüben und etliche israelische Bürger zu töten und wie durch ein Wunder bei diesem Versuch scheiterte, eliminierten heute Einsatzkräfte der Armee in Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst 5 Terroristen dieser Gruppe, von denen 2 versuchten, den Anschlag zu verüben. Dies ist die angemessene Antwort auf Terror, den Terror immer wieder zerschlagen und unsere Wurzeln tief in unserem Land zu festigen. Auch für die kommenden Wochen muss mit weiterer Gewalt gerechnet werden. In diesem Jahr fallen der islamische Fastenmonat Ramadan, das jüdische Pessachfest und Ostern zusammen. Das dürfte für zusätzliche Spannungen in und um Jerusalem sorgen, die sich leicht weiter ausbreiten könnten.
Zum Abschluss der Sendung folgt jetzt noch der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen. Die Presseschau wird heute gelesen von Jürgen Albrecht.
Zunächst wird die Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet kommentiert. Die Badische Zeitung aus Freiburg lobt die internationale Hilfsbereitschaft. Medikamente, schweres Gerät und Bergungsteams sind auf dem Weg. Dass Griechenland trotz der Wüstendrohungen aus Ankara im Konflikt um Mittelmeerinseln schnelle Hilfe schickte, ist auch so ein Hoffnungssignal. Die NATO steht ihrem Partner Türkei bei, deren Präsident die Allianz immer wieder vor den Kopf stößt. Was zählt ist, dass den Menschen schnell geholfen wird. Der Reutlinger Generalanzeiger geht auf die politischen Auswirkungen ein. Dem türkischen Präsidenten Erdogan dürften die Hilfsangebote aus Griechenland und Schweden den Wind aus den Segeln nehmen für seine Machtspielchen im östlichen Mittelmeer und seine Blockadehaltung gegenüber dem NATO-Beitrittskandidaten. Es wäre nicht das erste Mal, dass durch einen gemeinsamen Kampf gegen eine Notlage die gewöhnlichen Konflikte der Tagespolitik in den Hintergrund treten. Bundesinnenministerin Faeser plant ein Treffen mit Ländern und Kommunen, um über die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten zu sprechen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, dass es um Hilferufe aus den örtlichen Gemeinschaften gehe. Deren Schicksal ist mit dem Wort Überlastung nur unzureichend beschrieben. Wenn Flüchtlinge und Migranten nicht mehr richtig versorgt und untergebracht werden können, so ist das ein humanitäres Debakel. Zudem werden Rechtsstaat und Demokratie an ihren Fundamenten auf eine Probe gestellt. Und es ist auch eine Bewährung für den Föderalismus, denn die Nöte der Kommunen sind eine Folge der Politik des Bundes und auch des Verhaltens der Länder. Die Pforzheimer Zeitung hofft, dass beim Gipfel mehr herumkommt als wohlklingende Ankündigungen. Es würde schon helfen, wenn jene, die in Deutschland Verwandte haben, bei denen sie unterkommen können, direkt die Erlaubnis dazu bekämen. Zudem gilt es, deutlich mehr zu unternehmen, um Menschen, die kein Bleiberecht haben, abzuschieben. Die Ampel hingegen macht die Bundesrepublik noch attraktiver, nicht nur für Fachkräfte, die gebraucht werden, sondern auch für illegale Zuwanderung. Und das ist es, was wirklich den Falschen in die Hände spielt. Die neue Osnabrücker Zeitung befürchtet, dass sich gerade eine neue Flüchtlingskrise anbahne, die von 2015 noch übertreffen könnte. Schon im vergangenen Jahr kamen knapp 218.000 Asylsuchende nach Deutschland, vor allem aus Syrien und Afghanistan. Dazu kamen knapp 1 Million Ukrainer. Alle brauchen Wohnungen, Kitaplätze, Sprachkurse und Geld. Ein Kanzler hat die Richtlinienkompetenz und soll Entscheidungen treffen. Dafür hat der Wähler ihn gewählt. Scholz muss jetzt die Flüchtlingspolitik zur Chefsache machen.
Das war die Presseschau und das war der Tag für heute. Nach den Nachrichten um Mitternacht empfehle ich Ihnen noch das Kulturmagazin Fazit. Darin ein Gespräch unter anderem zum Abschlussbericht über den Antisemitismus-Skandal bei der Documenta. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Malte Hennig. Haben Sie eine gute Nacht.